Magdalena Müller-Pert mit dem Shimmy aus der Suite 1922 von Paul Hindemith. Die hat er, wie der Titel es andeutet, 1922 komponiert. Damals war er erster Konzertmeister am Opernhaus Frankfurt. Und in der Förderung zeitgenössischer Tonkunst war er ziemlich vorneweg. Und auch in der Baukunst war zu der Zeit einiges los in Frankfurt. Zu sehen ist das gerade in der Ausstellung Neuer Mensch, Neue Wohnung, die Bauten des neuen Frankfurt 1925 bis 1933. Die zeigt das Deutsche Architekturmuseum und dessen ehemals stellvertretender Direktor ist der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt. Guten Tag, Herr Vogt.
Guten Tag.
In Frankfurt gibt es im Bauhaus-Jubiläumsjahr gleich drei Ausstellungen zum neuen Frankfurt. Der Zeitpunkt ist kein Zufall.
Ja, das Bauhaus hat 100 Jahre, das neue Frankfurt ist etwas jünger. Es hat 1925 so richtig angefangen. Und die Initialzündung war ein Wohnungsbauprogramm, das bitter nötig war, denn viel zu viele Menschen wohnten unter ganz schlechten Bedingungen. Und es sollten 10.000 Wohnungen in 10 Jahren gebaut werden. Und der Organisator davon war der Stadtbaurat Ernst May. Und man hat sehr schnell viel mehr geschafft und das in der neuen Architektur. Und das hat dafür gesorgt, dass Frankfurt viel Aufmerksamkeit bekam.
Was war das neue Frankfurt?
Das neue Frankfurt war ein Projekt, das diese Großstadt praktisch eben nicht nur auf der Ebene des Bauens und Wohnens, sondern auch auf anderen Bereichen der Kultur quasi in die Moderne katapultiert hat.
Können Sie das an einem Beispiel illustrieren?
Also das neue Frankfurt konkretisierte sich in den neuen Siedlungen, die am Stadtrand entstanden, aber in gemessenem Abstand zur abgelehnten alten Stadt. Es konkretisierte sich aber auch in der Kultur. Also Frankfurt war tatsächlich ein Zentrum. Es konkretisierte sich in neuer Musik, im Design, auf vielen Ebenen.
Und in welcher Verbindung stand das zum Bauhaus?
Man kann sagen, dass das Bauhaus eine Hintergrundmelodie abgab. Also man kann ja in diesem Jahr, das Bauhaus ist ja auf allen Kanälen präsent, der Ansicht sein, dass das Bauhaus eine Sonne war, die auf alles strahlte. Wenn das aber so war, dann war das neue Frankfurt ein eigener Stern mit eigener Energie und er hat selber gestrahlt und punktuell auch stärker und wichtiger als das Bauhaus.
Was war denn etwas, was besonders gestrahlt hat?
Der Wohnungsbau, die Bauten. Also Walter Gropius hat sehr viel später in den 60er Jahren einen Satz gesagt, sinngemäß etwa so, während wir, also da meinte er das Bauhaus und seine Kollegen der modernen Architektur, während wir vorwiegend auf Papier arbeiteten, während wir verdammt waren, Theorie zu treiben, hat Ernst May mit einer starken Stadtverwaltung im Rücken die Dinge durchgeführt, die neuen Ideen realisiert und gebaut, gebaut, gebaut.
Ernst May war Stadtplaner und Siedlungsdezernent der Stadt Frankfurt damals. Welchen Anteil hatte denn die Stadtplanung? Die vermisst man ja heute oft manchmal, ne?
Die Stadtplanung war die Grundlage. Und die Stadtplanung wollte die konzentrisch gewachsene Stadt nicht weiterführen. Sie wollte eine neue Stadt und diese neue Stadt sollte mit Naturbezug draußen stattfinden. Das heißt, diese Siedlungen sind dann draußen vor der Stadt angelegt worden als eigene Gebilde mit starkem Naturbezug.
Fürs Bauhaus in Weimar steht Walter Gropius, in Dessau ist es Hannes Mayer und in Berlin steht Ludwig Mies van der Rohe fürs Bauhaus. Warum ist der Name Ernst May so in Vergessenheit geraten?
Beide Projekte, also das neue Frankfurt wie auch das Bauhaus, waren ja 1933 ja mehr oder weniger gewaltsam beendet worden durch die Nazis. Und die Rezeption, die dann passiert, könnte unterschiedlicher nicht sein. Also Walter Gropius geht ja dann 1937 nach USA, er wird Professor in Harvard und das Erste, was er macht, ist eine Ausstellung im MoMA in New York über das Bauhaus, aber nur über sein Bauhaus, ja. Also er fängt an, seine Legende zu bauen und diese Legende beherrscht das Bild, was wir vom Bauhaus haben bis heute. Die ist aber sehr unvollständig, zum Beispiel das Bauhaus von Hannes Mayer, seinem 1928 eingesetzten Nachfolger, das fehlt vollkommen und er hatte ja eine deutliche Kritik an Gropius gehabt, dessen Leitspruch war Volksbedarf statt Luxusbedarf, was übrigens dem neuen Frankfurt sehr verwandt war.
Und in Frankfurt ist der Wohnungsbau, diese Siedlungen ein markanter Punkt, aber über Frankfurt hinaus bekannt geworden ist ja vor allen Dingen auch die Frankfurter Küche, ne?
Völlig richtig. Die Frankfurter Küche konkretisierte die Idee, dass die Küche eben auch ein Arbeitsplatz ist, und sie wurde nach den, also funktional nach den einzelnen Tätigkeiten, die man in der Küche hatte, entworfen. Und sie ist, das kann man sagen, das ist Frankfurt, ein Frankfurts Beitrag zur Kultur der Moderne und neben anderen Dingen auch. Sie ist die Mutter aller Einbauküchen von heute.
Ist das denn auch die Küche, in der dann in den 60ern, glaube ich, erinnere ich mich, in einigen Wohnungen dann auch diese Durchreiche eingebaut war? War das auch ein Frankfurter Ding?
Die Durchreiche gab es nun also in der Frankfurter Standardküche nicht, aber es gab eine Tür, eine Schiebetür, auch um Platz zu sparen, dann zum benachbarten Zimmer, wo dann der Esstisch war. Denn die Küche selbst war ja nur Arbeitsplatz.
Es scheint, die moderne Architektur heute stützt sich aber irgendwie nur auf Gropius, Mies van der Rohe und Le Corbusier. Hannes Meyer, der marxistische Bauhausdirektor von Dessau, der kommt schon irgendwie gar nicht mehr wirklich vor, noch weniger Ernst May und sein neues Frankfurt. Woran liegt das?
Das liegt einerseits daran, dass Ernst May das Pech hatte, in die falsche Richtung abzuwandern, 1930. Der ging ja in die Sowjetunion, wo die noch viel größere Aufgabe des Wohnungsbaus auf ihn wartete. Und als er konsterniert und enttäuscht 1933 zurückkam, konnte er schlecht nach Amerika gehen oder nach England, wo jemand, der jetzt von den Russen kam, nun nicht gerade mit offenen Armen angenommen wurde. Also ging er nach Afrika, entsagte zunächst komplett der Architektur, wurde Farmer, um dann aber doch irgendwann in Nairobi ein Architekturbüro zu eröffnen. Aber er war dann wirklich, was die internationale Szene der Moderne anging, raus aus dem Geschäft. Er musste sich da zurechtfinden in Afrika. Mhm. Währenddessen hat Gropius zusammen mit seinem Freund und Kollegen Siegfried Gideon immer weiter an seiner Legende gebaut.
Und das gilt ja nicht nur fürs neue Frankfurt, auch die expressionistischen Stilelemente und Einflüsse sind irgendwie im Quadrat des Bauhauses verschollen. Was hat Sie bei der Arbeit für die Ausstellung am meisten überrascht?
Uns hat überrascht, dass dieses Reden von neuen Menschen, für den das ja alles gemacht wurde, dass das nicht neu war, als das neue Frankfurt anfing. Das war älter, das war um 1900 schon en vogue. Und eine ganz wichtige Quelle dafür war kein anderer als Friedrich Nietzsche. Ausgerechnet der ja also ein aphoristischer Schriftsteller, der unsystematisch so manches in die Welt gesetzt hat, was wir auch heute gar nicht mehr mögen. Ludwig Landmann, der charismatische Oberbürgermeister, der hinter dem neuen Frankfurt stand und der auch Ernst May ja geholt hatte, der war ein großer Nietzscheaner, und im Editorial der ersten Nummer der Zeitschrift des neuen Frankfurt, die ja ganz wichtig war für die Durchsetzung des Projekts, schreibt er eben, benennt er praktisch Nietzsche als Ahnherrn dessen, was jetzt passieren soll.
Wenn wir auf heute gucken, was können wir aus dem neuen Frankfurt übernehmen? Ich meine, das Thema Wohnungsnot ist gerade ganz virulent.
Also woran man wirklich erinnern sollte und was heute auch in der Politik eine Rolle spielen sollte, war der unbedingte Wille, etwas zu tun und das auch schnell zu tun und es umzusetzen. Und das ist in Frankfurt auf sehr überzeugende Weise damals geschehen, und das wünschte man sich heute.
Dankeschön, Wolfgang Vogt. Die Ausstellung zum neuen Frankfurt geht bis zum 18. August im Deutschen Architekturmuseum am Museumsufer in Frankfurt. Einen schönen Sonntag noch.
Danke.